Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die besten Peer-to-Peer-Plattformen im 2022er Investorenland?
Bleibe dran, mein liebes Kind, nach dem Intro wirst du es erfahren.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit der Fortsetzung des im letzten Jahr neu eingeführten Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Ratings. Es gibt in diesem Jahr einige neue Veränderungen beim Rating. Unter anderem habe ich neue Plattformen mit hinzugefügt. Es gibt neue Bewertungskriterien und es gibt auch ein neues Punktesystem. Also diverse Veränderungen. Und bevor wir uns jetzt das Rating mal im Detail anschauen, möchte ich zu kurz noch einige kleine Kommentare loswerden, welche Veränderungen es jetzt im Detail in diesem Jahr gibt und warum ich diese auch vorgenommen habe. Als erstes sprechen wir über die Bewertungskriterien, die ich in diesem Jahr ein bisschen angepasst habe. Im letzten Jahr war es so, es gab insgesamt 24 Faktoren, die sich in 13 Plus und 11 Minus Punkte unterteilt haben. Und in diesem Jahr gibt es nur noch 19 Faktoren. Insgesamt habe ich 8 Kriterien gestrichen aus dem letzten Jahr und 3 neue hinzugenommen. Der Hauptgrund ist dafür, dass ich so ein bisschen die Redundanz entfernen wollte und das Rating ein bisschen vereinfachen wollte. Der Kerngrund ist dafür, dass viele Faktoren, die im letzten Jahr enthalten gewesen sind, schon durchaus relevant sind im Hinblick auf eine persönliche Due Diligence, allerdings die Aussagekraft relativ gering ist, wenn einfach keine Plattformen, die im Rating enthalten sind, auch davon betroffen sind. Hier einfach mal ein kurzes Beispiel. Im letzten Jahr gab es die sinnlosen Garantien oder unbekannte Versicherer, die mit einem Punktabzug bestraft worden sind. Ja, das hätte jetzt zum Beispiel Plattformen wie Monifera oder auch Wisefund negativ betroffen. Aber letztlich waren diese Plattformen gar nicht im Rating enthalten. Ein weiterer Faktor, versteckte Informationen über den Empfänger des Geldes, verdächtige Einschränkungen für die Investoren basierend auf dem Herkunftsland. Das sind alles Faktoren, die gut und wichtig sind, aber die Aussagekraft fehlt am Ende des Tages, wenn die Plattformen, die im Rating eben auch mit dabei sind, wenn diese von diesen Faktoren nicht betroffen sind. Und insofern habe ich diese Faktoren einfach in diesem Jahr gestrichen. Und wenn zum Beispiel eine Plattform oder wenn nur eine Plattform von einem Aspekt betroffen gewesen ist, jetzt bei möglichen Problemfällen, dann habe ich das in diesem Jahr unter der Sammelkategorie Sonstiges eingeordnet. Und insofern ist dieses Rating in diesem Jahr ein bisschen schlanker geworden und aus meiner Sicht ein bisschen einfacher und auch ein bisschen effizienter. Ein zweiter Grund, der auch mit reinspielt, auch der Faktor Subjektivität. Für mich persönlich, mein Rating hat den Anspruch, kritisch, objektiv und fair zu sein, und Subjektivität soll dann nach Möglichkeit komplett rausgestrichen werden. Also es geht hier nicht um meine persönlichen Vorlieben und Präferenzen. Und insofern war zum Beispiel jetzt auch ein subjektiver Faktor der Aspekt Antworten vom Support. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wie bemisst man das Ganze? Also gibt es hier Pluspunkte, wenn der Support innerhalb von 24 Stunden antwortet, von 48 Stunden, von 72 Stunden? Also wann würde man jetzt dort die Grenze ziehen? Und natürlich wird jetzt auch der qualitative Aspekt nicht ganz berücksichtigt, weil ich kann natürlich eine schnelle Antwort vom Support erhalten, aber wenn mir das im Endeffekt nicht weiterhilft, dann nutzt mir das jetzt auch nicht, dass die Antwort relativ schnell gekommen ist. Und insofern finde ich, dass es so ein Faktor ist, Antworten vom Support, den kann man relativ schwer beurteilen. Es ist ein sehr subjektiver Faktor und wahrscheinlich ist er jetzt auch nicht unbedingt der relevanteste. Und insofern habe ich auch diesen Faktor jetzt in diesem Jahr gestrichen. Was hingegen geblieben ist, das sind die 5 übergeordneten Kategorien, die es jetzt auch schon im letzten Jahr gegeben hat. 5 Faktoren für den Bereich Regulierung, Lizenzen und Sicherheiten. Es gibt wieder 3 Faktoren für den Bereich finanzielle Stabilität, 2 Faktoren fürs Investieren, 3 Faktoren für die Transparenz und die möglichen Problemfälle. Da gibt es jetzt in diesem Jahr 6 Faktoren. Eine zweite Veränderung betrifft das Punktesystem in diesem Jahr, denn im letzten Jahr ist es ja so gewesen, dass ich jeweils einen Plus- bzw. einen Minuspunkt für jeden Faktor vergeben habe und in diesem Jahr gibt es erstmalig eine doppelte Gewichtung für alle Kriterien, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und darüber hinaus gibt es auch für jeden möglichen Problemfall einen doppelten Punktabzug. Und das Ganze hat jetzt zwei Ableitungen zur Folge. Zum einen werden die guten und wichtigen Aspekte jetzt deutlich mehr gefördert und herausgestellt und die negativen Kriterien fallen jetzt deutlich stärker ins Gewicht. Und die zweite Ableitung, obwohl es jetzt in diesem Jahr 5 Kategorien weniger gibt, ist jetzt die Punktespanne in meinem Bewertungssystem von 24 auf 29 angestiegen. Und als drittes auch noch ein paar kurze Worte zum Teilnehmerfeld in diesem Jahr, denn es sind insgesamt 3 Plattformen neu hinzugekommen. Dabei handelt es sich um Bonstar, LandSecured und RoboCash. Und dazu gibt es auch alle Plattformen, die auch schon bereits im letzten Jahr mit enthalten gewesen sind im Rating, namentlich Bondora, Crowdestor, Debitum Network, Estate Guru, Mintos, Neo Finance, Peerberry, Swapper, Twino und Wireinvest. Und nachdem wir uns nun die Veränderungen für das aktuelle Jahr angesehen haben, schauen wir als nächstes mal etwas genauer auf das Rating selbst, die einzelnen Faktoren und wie die jeweiligen Plattformen hierbei auch abgeschnitten haben. Als erstes geht es, wie auch schon im letzten Jahr, um das Thema der Regulierung und die Frage, ob die Peer-to-Peer-Plattform durch eine staatliche Finanzaufsichtsbehörde überwacht wird oder nicht. Ganz grundsätzlich gesprochen, das Thema der Regulierung ist im Jahr 2021 ein ebenso großes wie auch wichtiges Thema im Peer-to-Peer-Sektor gewesen und aus meiner persönlichen Sicht auch vollkommen zu Recht. Nicht, weil dadurch jetzt das Investieren plötzlich ohne Risiko wäre, sondern weil dadurch einfach die Messlatte für mögliche Betrugsfälle einfach deutlich höher hängt. Sehr positiv ist auf jeden Fall die Entwicklung in Lettland zu bewerten, wo es im letzten Jahr endlich Fortschritte im Hinblick auf die Investment Brokerage Firm Lizenz gegeben hat. Das hat nun zur Folge, dass es in diesem Jahr sowohl Punkte für Mintos, Twino, Debitum als auch Wireinvest gibt. Und weil für mich persönlich das Thema der Regulierung auch eines der wichtigsten ist, im Hinblick auf die Sicherheit einer Plattform habe ich die Punktzahl in diesem Jahr sogar auch doppelt gewichtet. Und zudem gibt es auch für 2 Plattformen eine einfache Punktzahl, nämlich sofern sich eine Plattform momentan aktiv in einem Lizenzierungsprozess befindet, sprich, wenn auch wirklich eine ehrliche Absicht da ist, sich regulieren zu lassen, das trifft jetzt in diesem Fall auf LandSecured zu, oder aber wenn ein Großteil der Kreditgeber eines Unternehmens bzw. einer Plattform in den jeweiligen Ländern bereits reguliert wird, so wie es zum Beispiel bei Estate Guru der Fall ist, also da fehlt jetzt noch die übergeordnete ECSP-Lizenz, aber dort, wo man sich in den einzelnen Ländern regulieren lassen kann, hat es Estate Guru getan und insofern gibt es hier zumindest noch einen Punkt. Der zweitgrößte Sicherheitsaspekt und daher ebenfalls doppelt gewichtet in diesem Jahr ist die Trennung zwischen Unternehmens- und Investorenkapital. Hier gibt es Punkte für Plattformen, die entweder eine EMI-Lizenz direkt unterhalten, zum Beispiel bei der Litauischen Zentralbank, oder die einen externen Finanzdienstleister wie zum Beispiel Lemonway nutzen, um die Ein- und Auszahlungen mittels virtuell getrennter Konten durchzuführen. Davon profitieren jetzt im Rating 2022 sowohl Estate Guru als auch LandSecured. Bei Mintos ist es so, ja, Mintos unterhält ebenfalls eine EMI-Lizenz, allerdings wird diese momentan nicht genutzt. Hier hat man für die Abwicklung die estnische LHV-Bank. Insofern habe ich mich dazu entschieden, in diesem Jahr keine Punkte dafür zu geben, weil was bringt es, eine Lizenz zu haben, wenn man sie schlussendlich nicht anwendet? Ihr könnt ja gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Natürlich ist es auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass der Regulator in Lettland dieses Vorgehen, diese Kapitaltrennung nicht so richtig mag, warum auch immer. Das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass Wireinvest, die ja zum Beispiel eine EMI-Lizenz unterhalten aufgrund ihrer Wirenet-Lösung, dass diese jetzt ebenfalls eine Bankenlösung für die aktuellen Lizenzierungsauflagen suchen müssen. Ist sehr ärgerlich, ist sehr schade, aber deswegen weder Punkte für Mintos noch Wireinvest in diesem Jahr. Beim dritten Faktor gibt es ebenfalls eine doppelte Punktzahl, nämlich sofern sich eine Peer-to-Peer-Plattform seit mehr als 5 Jahren am Markt bewegt und dort aktiv ist, also Stichwort Track Record. Mir ist natürlich klar, eine lange Historie bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass es hier auch eine Garantie für zukünftige Erfolge gibt. Ja, immer noch so einen Disclaimer, den man hier hinterher schieben sollte. Aber nichtsdestotrotz, wir befinden uns immer noch in einem vergleichsweise jungen Sektor. Und insofern finde ich es anerkennend, wenn es eben auch Unternehmen bzw. Plattformen gibt, die hier schon eine gewisse Marktreife vorweisen und vorzeigen können. Die Messlatte, die habe ich in diesem Jahr bei 5 Jahren belassen. Und das bezieht sich übrigens auch auf die Plattform selbst und nicht auf gegebenenfalls einzelne Kreditgeber oder vielleicht auch einen Mutterkonzern, der schon länger aktiv ist. Also hier geht es wirklich ausschließlich um das Bestehen der Peer-to-Peer-Plattform. Der Stichtag, der war hierfür der 31.12.2021. Die Nutznießer in diesem Jahr, die letztes Jahr noch keine Punkte bekommen haben, sind in diesem Fall Mintos, Wireinvest und Swapper. Und ich habe immerhin noch einen Punkt vergeben, sofern eine Plattform seit mindestens 3 Jahren bereits am Markt aktiv ist. Als nächstes geht es um ein Kriterium, was ich in diesem Jahr neu hinzugefügt habe, nämlich ob mindestens 50.000 Investoren auf einer Plattform registriert sind oder nicht. Warum habe ich das Ganze eingeführt? Ich finde, das hat sich so ein bisschen aus dem vorherigen Faktor abgeleitet, der Markterfahrung. Lange dabei zu sein, finde ich, ist ein Faktor, aber eben auch eine gewisse Größe vorzuweisen, ist eben nochmal das andere. Und hier habe ich überlegt, wie könnte ich diese Größe bemessen? Und für mich gab es eigentlich 2 Parameter. Entweder ich mache es basierend auf dem Kreditvolumen oder auf der Anzahl der registrierten Investoren. Beim Kreditvolumen fand ich es ehrlich gesagt schwierig, weil die Vergleichbarkeit dann vielleicht nicht immer gerecht ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel an PeerBerry denken, an Debitum, an Mintos, das sind natürlich andere Geschäftsmodelle. Und durch so ein Marktplatzmodell fällt es natürlich deutlich einfacher, sein Kreditvolumen schneller zu skalieren, als wenn man jetzt als eine Monoplattform in jedem Land einen neuen Kreditgeber jetzt aufsetzt, eine neue Tochtergesellschaft. Insofern habe ich es nicht basierend auf dem Kreditvolumen gemacht, sondern basierend auf den Investoren. Einfach als eine Art Indikator, dass viele Anleger in diesem Szenario eben auch einer bestimmten Plattform ihr Vertrauen schenken. Jetzt ist natürlich als nächstes die Frage, okay, wo setzt man jetzt diese Grenze? Weil davon abhängig natürlich auch entsprechend viele Plattformen in so ein Raster reinrutschen können oder nicht. Ich habe mich jetzt in diesem Jahr für die Marke von 50.000 Investoren entschieden. Warum? Als erstes, weil diese Marke ungefähr doppelt so groß ist wie die Anzahl der Investoren, die zuletzt Opfer von dem bislang größten Peer-to-Peer-Scam, namentlich Groupier, gewesen sind. Und zweitens, weil auch nicht viele Plattformen diese Grenze bereits überschritten haben. Und deswegen gehen die Punkte in dieser Runde an Bondora, Estate Guru und Mintos. PeerBerry hat es ja jetzt vor kurzem ebenfalls geschafft, diese Marke zu knacken. Aber für alle Faktoren gilt immer der Stichtag 31.12. Und insofern würde es diese Punkte dann gegebenenfalls erst im nächsten Jahr geben. Kriterium Nummer 5, das ist die 2-Faktor-Authentisierung und ob diese auf der Plattform möglich ist oder nicht. Wir hatten dieses Kriterium bereits im letzten Jahr und deswegen sage ich es gerne nochmal. Für mich persönlich, IT-Sicherheit ist key, besonders dann, wenn es auch um die persönlichen Finanzen geht. Diese 2-Faktor-Authentisierung, die ist ja bereits 2018 bereits im Bankwesen verpflichtend im europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden und persönlich denke ich auch, dass das zum Standard gehören sollte, den jede Peer-to-Peer-Plattform ebenfalls erfüllen sollte, denn wer diese besitzt bzw. anbietet, der schützt dadurch eben auch zusätzlich die Accounts seiner Investoren. In diesem Jahr müssen Wireinvest, Swapper und Bondstar nochmal nachsitzen bei diesem Faktor und bekommen daher keine Punkte. Als nächstes geht es um das Thema finanzielle Stabilität, die sich auch schon wie im letzten Jahr in insgesamt 3 Bereiche unterteilt. Als erstes geht es grundsätzlich darum, ob die Plattform Finanzkennzahlen vom letzten Geschäftsjahr veröffentlicht hat, unabhängig jetzt von der Form und dem Ergebnis. Und einzig bei Swapper sind im Jahr 2021 keine Ergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr, also für das Jahr 2020, veröffentlicht worden und insofern gibt es hier für Swapper keine Punkte. Daran anschließend gibt es dann die Fragestellung, ob der Audit auch von einem Wirtschaftsprüfer mit vermeintlich guter Reputation erstellt worden ist oder nicht. Denn wir sehen es immer mal wieder, dass diese Geschäftsberichte häufig nur einfach nur simple Auszüge aus dem Accounting-System sind oder dass es sich hier um Prüfungen handelt von sehr kleinen, von unbekannten zweimal Butzen, wo man auch nur vermuten kann, dass da auch ein bisschen geklüngelt wird untereinander und dass man da vielleicht auch nicht die ganz große Aussagekraft aus so einem Audit auch herausziehen kann für sich. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass es in diesem Jahr auch eine doppelte Belohnung für jene Plattform gibt, die dann auch ein wenig Geld in die Hand genommen haben und die einen ordentlichen Audit haben erstellen lassen. Und tatsächlich sehen wir jetzt dadurch, dass Lensecured, PeerBerry, Bonster als auch Crowdestor vier Plattformen sind, die trotz Geschäftsbericht diese Maßgabe aus meiner Sicht nicht erfüllen und von daher mit leeren Punkten nach Hause gehen. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch die Kirsche auf der Sahnetorte, nämlich das Thema Profitabilität. Hier gibt es für jede Plattform einen Bonuspunkt, wenn diese auch schwarze Zahlen im vorangegangenen Jahr geschrieben hat. Ich sage ganz ehrlich, für mich persönlich ist es jetzt keine Schande, wenn neue Plattformen sagen, wir wollen wachsen, wir wollen investieren und deswegen schreiben wir jetzt nicht unbedingt gleich schwarze Zahlen. Aber eben gerade deshalb wird es von mir auch positiv honoriert, wenn ein Unternehmen seine Finanzen, sage ich mal, soweit bereits im Griff zu haben scheint, dass am Ende des Geschäftsjahres dann auch ein Gewinn stehen bleibt. Und die Belohnung, die ist in diesem Fall eben ein weiterer Punkt im Peer-to-Peer-Kredite-Plattform-Rating. Punkt Nummer 9, gibt es ein Auto-Invest-Tool auf der Plattform? Für mich persönlich gehört ein Auto-Invest auf jeden Fall zur Grundausstattung einer jeden Peer-to-Peer-Plattform. Unabhängig davon, dass die manuelle Kreditauswahl immer auch mal gewisse Vorteile mit sich bringen kann, bei gewissen Aspekten, aber langfristig ist die automatisierte Kreditauswahl für mich absolut alternativlos. Und Crowdestor hat es ja im Jahr 2021 geschafft, auch einen Auto-Invest einzuführen, ebenso wie Lendsecured, die es kurz vor Jahresabschluss dann ebenfalls noch gepackt haben und im Dezember einen Auto-Invest auf der Plattform integriert haben. Insofern bekommen in diesem Jahr alle Teilnehmer im Rating einen Punkt. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wenn alle einen Punkt bekommen, ist es dann nicht auch wieder in gewisser Weise ein redundanter Faktor? Ich würde jetzt sagen, nein, ist es nicht, weil ich finde, dass sowas auch durchaus belohnt werden sollte, weil es ist für mich ein essentieller Faktor und wenn Plattformen so etwas anbieten, eine Auto-Invest-Funktionalität, dann sollte das auch positiv honoriert und bewertet werden. Bei Faktor Nummer 10 gibt es einen Pluspunkt, sofern man sein Geld liquide auf einer Peer-to-Peer-Plattform anlegen kann. Das ist ein Faktor, den ich vom letzten Jahr so ein bisschen angepasst habe. Im letzten Jahr gab es hier einen Pluspunkt, wenn eine Plattform über einen Zweitmarkt verfügt hat, aber letztlich ist es ja nicht spezifisch genug, weil es geht ja nicht darum, unbedingt jetzt einen Zweitmarkt zu besitzen, sondern es geht im Kern um Liquidität. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Produkte haben wie Bondora Go & Grow, die eine vermeintlich hohe Liquidität anbieten, dann sollte das doch eigentlich relativ gleichwertig bewertet werden. Ebenso, sofern es Plattformen gibt, die vorwiegend kurzfristig laufende Konsumkredite mit einer Laufzeit von bis zu maximal 90 Tagen anbieten. Das war jetzt so für mich der Maßstab in diesem Jahr. Und das bedeutet, dass einzig und allein es jetzt bei Debitum Network keine Punkte gibt, weil es weder spezielle Produkte im Hinblick auf Liquidität gibt. Es gibt keinen Zweitmarkt und den wird es auch in absehbarer Zeit erstmal nicht auf der Plattform geben. Und insgesamt sind die Assets auch einfach mittlerweile, früher hat sich das ja, waren die noch deutlich kurzfristiger, sind die Assets jetzt mit einer deutlich längeren Kreditlaufzeit und insofern hier als einzige Plattform leider kein Punkt. Bei Faktor Nummer 11 gibt es einen Pluspunkt, wenn die Plattform Analysen zur Qualität des Kreditportfolios veröffentlicht. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor, einfach um zu verstehen, wie gut performt eigentlich das Kreditportfolio einer Plattform, wie fähig ist die Plattform letztlich, wie gut stellt man sich bei der Kreditvergabe an, weil daraus lässt sich natürlich auch in gewisser Weise ableiten, wie gut die Plattform auch in diesem Bereich, was ja letztlich auch deren Kerngeschäft bedeutet, aufgestellt ist. Die Schwierigkeit bei diesem Thema, die besteht natürlich darin, wo genau oder woran genau macht man das fest, woran setzt man auch oder wo setzt man genau die Grenze. Denn wir haben natürlich mittlerweile viele Plattformen, die dezidierte Statistikseiten veröffentlichen. Allerdings finde ich, dass die Aussagekraft jetzt im Hinblick auf die Qualität des Kreditportfolios häufig doch eher zu wünschen übrig lässt. Und deswegen würde mich jetzt bei diesem Punkt sehr, sehr gerne interessieren, wie ihr das Ganze bewertet, wie ihr meine Bewertung einschätzt. Schreibt dazu gerne mal was in die Kommentare, wie ihr hierbei die einzelnen Plattformen bewertet und ob ihr womöglich Änderungen vornehmen würdet. Im Hinblick auf die Transparenz gibt es bei mir ebenfalls einen Pluspunkt, wenn man auch ein paar Informationen über das Team auf der Webseite findet. Also, wer sind die Personen hinter einer Peer-to-Peer-Plattform? Mir ist schon klar, die Gesellschafter werden hier nur in den seltensten Fällen wirklich öffentlichkeitswirksam präsentiert, aber zumindest ein paar Informationen über die Person im operativen Management zu finden, finde ich persönlich nicht verkehrt. Und wie schon im letzten Jahr, bis auf Bondora, erhalten hier alle Plattformen im Rating einen Punkt. Und den letzten Pluspunkt, den können sich die Plattformen ergattern, wenn diese einen Zugang zu allen wichtigen Dokumenten auf der Webseite anbieten. Ich denke, dieser Punkt ist eigentlich relativ selbsterklärend. Natürlich kann es uns nur dabei helfen als Investoren, wenn wir einfach einen Einblick in die eingegangenen Geschäftsbeziehungen bekommen und dabei vielleicht sogar womöglich Ungereimtheiten feststellen können. Aber in diesem Fall kann ich sagen, alle Plattformen haben zumindest nach meinem Überblicken diesen Standard erfüllt und von daher bekommen auch alle Plattformen im Teilnehmerfeld einen Punkt. Als nächstes schauen wir auf die möglichen Problemfälle bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Los geht's mit dem Thema Interessenskonflikte. Hier ist es so, dass viele, die mich schon etwas länger verfolgen, dass die sicherlich wissen werden, dass ich bei diesem Thema sehr allergisch reagiere und häufig auch sehr sensibel bin, weil Interessenskonflikte aus meiner Sicht immer auch Abhängigkeiten schaffen, die sehr häufig zum Nachteil der Investoren ausfallen. Ganz prominentes Beispiel natürlich Mintos und die Verstrickungen mit dem Kreditgeber Finco. Das sind einfach Sachen, die für mich persönlich so ein gewisses Geschmäckle haben und Sachen, die ich auf jeden Fall nicht befürworte. Und insofern versuche ich da immer möglichst genau hinzuschauen, wie sehen die einzelnen Verstrickungen aus, wer macht im Hintergrund mit wem Geschäfte. Ich bin natürlich nicht allwissend, ja, keine Frage, deswegen auch keine Gewähr auf Vollständigkeit hier in dieser Tabelle. Sollte ich etwas übersehen haben oder falls ihr hier sachdienliche Hinweise habt, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. Bei Faktor Nummer 15 geht es darum, ob die beworbenen Renditen realistisch sind und auch erzielt werden können. Ja, also wer ködert hier womöglich mit falschen oder sogar mit überzogenen Versprechungen? Und ähnlich wie auch schon im letzten Jahr habe ich mich dazu entschieden, sowohl bei Crowdestor als auch bei Neo Finance hier Punkte abzuziehen. Bei Crowdestor ist es so, man muss der Fairness halber dazu sagen, dass man mittlerweile auch sein Kreditportfolio soweit transparent auf der Plattform darstellt, dass man hier auch einen Einblick zu der Qualität des Kreditportfolios bekommen kann. Aber wenn man sich hier auch nur die Zahlen nur ein bisschen anschaut, dann finde ich es dann doch relativ erstaunlich, dass man auf der Startseite nach wie vor mit einer Rendite von ca. 20% versucht, neue Investoren zu ködern und für die Plattform zu gewinnen. Der zweite Fall, Neo Finance, hier ist es so ähnlich auch schon wie im letzten Jahr, dass tatsächlich der durchschnittliche Zinssatz der Kreditnehmer als mögliche Rendite für die Investoren angezeigt wird. Auch das ist für mich etwas, was eigentlich unnötig ist und auch so ein bisschen unseriös daherkommt und insofern hier für beide Plattformen einen Punkt Abzug. Bei Faktor Nummer 16 gibt es einen Punkt Abzug, wenn die Mitarbeiter einer Plattform oder deren Gesellschafter in einen früheren Scam verwickelt gewesen sind. Der Faktor selbst ist erstmal relativ selbsterklärend. Die Frage, die man sich jetzt vielleicht auf einer moralischen, auf einer ethischen Ebene stellen könnte, sollte sowas nicht vielleicht auch irgendwann verjähren? Ich persönlich habe eigentlich hier eine relativ klare Meinung. Ich sage, dass das ein Stigma ist. Das kann man immer wieder sehr individuell beurteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber für mich bleibt dieses Stigma irgendwo schon immer noch anheften und deswegen habe ich es auch hier in dem Rating somit entsprechend berücksichtigt. In diesem Jahr im Rating 2022 sind insgesamt 5 Plattformen negativ davon betroffen. Für weitere Details könnt ihr euch gerne die Kommentare dann in dem Excel-Dokument ansehen. Bei Faktor Nummer 17 gibt es einen Punktabzug, wenn es in der Vergangenheit Schwierigkeit bei den Auszahlungsanforderungen gab oder wenn diesbezüglich spezielle Prozesse eingesetzt worden sind, um diverse Schwierigkeiten bei den Auszahlungen zu verhindern. Klar, wir müssen jetzt in erster Linie an das Jahr 2020 denken und hier insbesondere an das erste Halbjahr, was natürlich für viele Plattformen eine sehr harte Bewährungsprobe gewesen ist und wo sehr viele Geschäftsmodelle auch wirklich ja eine sehr ordentliche Belastungsprobe erfahren haben, weil eben auch der Wunsch seitens der Investoren nach Liquidität sehr groß gewesen ist. Man könnte es jetzt natürlich auch so drehen und so interpretieren, dass man sagt, okay, das sind halt Maßnahmen, die man als Schutzmechanismus auch für das eigene Fortbestehen eingeführt hat. Ja, so kann man das sehen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass faktisch bei vielen Plattformen auch Versprechungen gebrochen geworden sind, die im Vorfeld ausgegeben worden sind. Und insofern, wenn es Probleme gab bei Auszahlungsanforderungen oder hier spezielle Regelungen eingeführt worden sind, um das ganze Thema so ein bisschen zu kaschieren oder um es ein bisschen besser zu tarieren mit den Investoren, dann gibt es hier in diesem Fall einen Punktabzug im Rating. Beim vorletzten Faktor geht es um ein Kriterium, was ich in diesem Jahr neu eingeführt habe, nämlich die Frage, ob eine plötzliche Anpassung der Nutzungsbedingungen möglich ist oder nicht. Denn in der Realität sieht es so aus, dass sich sehr viele Plattformen es sich tatsächlich vorbehalten, ihre Nutzungsbedingungen einfach von heute auf morgen ohne eine vorherige Ankündigung einfach anzupassen und zu verändern. Und ich finde, wenn es aus Investorensicht relevante Änderungen gibt bei den Nutzungsbedingungen, dann habe ich schon durchaus die Erwartungshaltung, dass ich hier zeitnah und im Vorfeld auch über diese Anpassungen informiert werde, um mir dann eben auch selbst Gedanken zu diesem Thema zu machen, ob ich jetzt mein Investment unter den gegebenen Umständen weiter fortführen möchte oder nicht. Und sofern mich eine Plattform hier vor vollendete Tatsachen stellt, dann gibt es in diesem Jahr für mein Rating einen doppelten Punktabzug und es gibt auch einen einfachen Punktabzug, wenn die Frist nicht sofort greift, sondern diese nur bis zu 14 Tage beträgt. Vorbildlich aus meiner Sicht sind hier Plattformen wie Bondora, dort beträgt die Frist 28 Tage, bei RoboCash sind es sogar 60 Tage, bei WireInvest und Bondstar 30 Tage und bei Swapper 14 Tage. Und beim letzten Faktor geht es um die sonstigen Problemfälle. Hier ist es so, dass ich teilweise einzelne negative Aspekte gefunden habe, die ich jetzt aber nicht als gesonderte Kategorie ausweisen wollte, weil davon in der Regel auch immer nur eine Plattform betroffen ist. Deswegen finden sich hier alle in so einer Art Sammelkategorie Sonstiges wieder. Worum es hier im Detail bei Bondora, Bondstar und Neo Finance geht, das könnt ihr der Excel-Datei entnehmen. Und damit haben wir es geschafft und sind jetzt alle 19 Kategorien durchgegangen. Das heißt, wir haben jetzt Zeit, uns mal das amtliche und das finale Endergebnis anzusehen. Und wir können erkennen, dass es in diesem Jahr insgesamt 4 erste Plätze gibt. Bondora, Estate Guru, Twino und RoboCash teilen sich jeweils das Siegertreppchen mit 10 Punkten, gefolgt von Neo Finance und WireInvest mit 9 Punkten. 8 Punkte für PeerBerry und LendSecured. Es gab 7 Punkte für Debitum Network und Mintos. Es folgen Bondstar mit 5 Punkten, Swapper mit 4 Punkten und Schlusslicht, wie auch schon im letzten Jahr, Crowdestor mit 1 Punkt. Wer möchte, der kann sich auf dem Blog auch nochmal das Rating ganz in Ruhe ansehen und sich dort unter anderem auch das Excel-Dokument von dem Rating herunterladen, sich die Kommentare ansehen oder gegebenenfalls auch seine eigenen Bewertungen vornehmen. Und zum Abschluss dieses Videos möchte ich gerne auch noch ein persönliches Fazit zu meinem Peer-to-Peer-Kredite-Rating 2022 loswerden. Grundsätzlich ist es so, dass die Idee meines Ratings immer darin besteht, ein nach Möglichkeit sehr objektives, ein faires und ein kritisches Modell auf die Beine zu stellen, um euch es zu ermöglichen, qualitativ gute von qualitativ schlechten Anbietern zu unterscheiden. Ob mir das in diesem Jahr gelungen ist und ob es mir vielleicht auch besser gelungen ist als noch im letzten Jahr, das könnt ihr mich gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ich würde mich da sehr über euer Feedback freuen. Darüber hinaus hätte ich noch 2 weitere Anmerkungen, die mir jetzt beim Rating in diesem Jahr aufgefallen sind. Zum einen sehe ich schon, dass im Vergleich zum letzten Jahr es etwas enger an der Spitze geworden ist. Und ich glaube, dass es aus meiner Sicht sehr stark damit zusammenhängt, dass die Ausgewogenheit der Kriterien mir deutlich besser gelungen ist als noch im letzten Jahr. Für so ein Endergebnis bei so einem Rating gibt es ja im Wesentlichen 2 Faktoren. Es gibt einmal die Bewertungskriterien und es gibt das Punktesystem. Und bei den Kriterien ist es so, man muss immer, glaube ich, eine gewisse Balance zu wahren, dass die vermeintlich größeren und schon länger etablierteren Plattformen wie Bondora, Estate Guru, Mintos, dass diese nicht unnötig aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Markterfahrung bevorteilt werden. Ja, also wenn man jetzt an Kriterien wie Kreditvolumen denkt, Investoren, die registriert sind, der Track Record, das sind natürlich alles Faktoren, die größere Plattformen unnötig bevorteilen und genauso sollte man schauen, dass kleinere Plattformen nicht unnötig benachteiligt werden und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Balance auch mit entsprechenden Problemfällen differenziert auszuklamüsern und diese differenziert zu betrachten, weil letztlich eine junge Plattform wahrscheinlich keine Probleme haben wird, wenn es um Auszahlungsproblematiken geht in der Vergangenheit, weil diese erst seit vielleicht einem sehr geringen Zeitraum besteht. Und ich glaube, diese Balance zu finden zwischen langer Track Record und Probleme, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist bei diesem Rating. Und insofern sehen wir es jetzt auch, dass zum Beispiel in dem Rating eine Land Secured vor Mintos liegt. Und das kann jetzt natürlich jeder für sich beurteilen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber für mich spricht es in gewisser Weise dafür, dass ich es geschafft habe, eine gute Balance und eine gute Ausgewogenheit bei den Kriterien zu finden. Und eine zweite Anmerkung, die ich auch noch loswerden möchte, es ist nur ein Modell von vielen, ja, weil je nachdem, welche Kriterien man wählt und welches Punktevergabesystem man wählt, da kann jetzt wieder ein ganz anderes Endergebnis dabei herauskommen und die Schlussfolgerung aus diesem Umstand ist natürlich ganz einfach, nämlich es hängt grundsätzlich an euch, welche Kriterien ihr als wichtig erachtet und wie ihr die auch entsprechend bewertet. Weil wir sehen zum Beispiel in dem Rating, eine Robocash ist als einzige Peer-to-Peer-Plattform mit einer weißen Weste bei den möglichen Problemfällen durchgekommen. Allerdings bei den zwei aus meiner Sicht wichtigsten sicherheitsstiftenden Merkmalen, sprich der Lizenzierung und der ordentlichen Trennung zwischen Investoren und Unternehmensgeldern, da hat Robocash keine Punkte bekommen. Und da gilt es jetzt eben für jeden von euch herauszufiltern, was sind eigentlich die Faktoren, die für mich persönlich wichtig sind. Welche Kriterien sind mir wichtig und wie bewerte ich diese auch? Und wenn ihr dort euch einfach dieses Rating zur Brust nehmt, zur Hand nehmt und sagt, basierend darauf schaue ich einfach mal, ich nutze das als Inspiration, als Denkanstoß, um jetzt meine eigenen Recherchen durchzuführen, um selber zu schauen, was sind eigentlich für mich persönlich die Präferenzen und dann kann wieder ein ganz anderes Scoring am Ende herauskommen und das ist am Ende das, was dann für euch auch der Maßstab für eure Investitionsentscheidungen sein kann und nicht das, was ich euch jetzt hier als Ergebnis, als Endergebnis präsentiert habe. Und zu allerletzt möchte ich auch noch loswerden, dass dieses Rating wieder mit sehr viel Arbeitsaufwand verbunden gewesen ist. Deswegen würde ich mich maximal freuen, wenn ihr mich unterstützt und hier einen Like für dieses Video und für diesen Aufwand da lasst. Darüber hinaus lasst mir auch gerne noch ein kleines Feedback in den Kommentaren da, wie euch das Rating in diesem Jahr gefallen hat, was ihr von den einzelnen Bewertungskriterien haltet, ob ihr meint, dass welche hinzukommen müssen im nächsten Jahr, ob welche gestrichen werden sollten bzw. angepasst. Was haltet ihr vom Punktvergabesystem und sind mir vielleicht auch irgendwo Fehler bei den einzelnen Faktoren unterlaufen, bei den einzelnen Plattformen, etwas, was ich übersehen habe oder was ihr anders seht? Auch dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare, denn nur so können wir das Rating auch für das nächste Jahr verbessern und anpassen.
Vielen Dank, dass du mir dieses ausführliche Peer-to-Peer-Rating gezeigt hast. Wie kann ich dir dafür danken?
Ich will, dass du mir deinen Daumen zeigst, Schwester. Dann kannst du gerne wiederkommen, wenn du neue Informationen benötigst. Und jetzt hau rein, ich hab zu tun.